Der Rosenkavalier, eine Komödie für Musik, ist das erste Werk, das Hugo von Hofmannsthal in direkter Zusammenarbeit mit Richard Strauss schrieb. Sehr viel mehr als die späteren Opernlibretti trägt es den Stempel eines eigenständigen Wortkunstwerks. Insofern war es naheliegend, die Komödie als reines Sprechstück zu produzieren. Die nun folgende Aufnahme ist 1962 produziert worden. Es sprechen unter anderem Käthe Gold, Hermann Qualtinger, Hermann Timmich und Aglaja Schmidt.
Wir sind im Schlafzimmer der Feldmarschallin Fürstin Werdenberg. Im Alkoven ist ein großes zeltförmiges Himmelbett. Die Vorhänge des Bettes sind zurückgeschlagen. Octavian hält die Feldmarschallin halb umschlungen. Man sieht ihr Gesicht nicht, sondern nur ihre sehr schöne Hand und den Arm, von dem das Spitzenhemd abfällt. Durch das halb geöffnete Fenster strömt die helle Morgensonne herein. Man hört im Garten Vöglein singen.
Wie du warst, wie du bist, das weiß niemand, das ahnt keiner.
Beklagt er sich über das Geld? Möchte er, dass viele das wissen?
Engel, nein. Selig bin ich, dass ich der Einzige bin, der weiß, wie du bist. Keiner ahnt's, niemand weiß es. Du, was heißt das du? Was du und ich, hat denn das einen Sinn? Das sind Wörter, bloße Wörter, nicht? Du, sag. Aber dennoch, es ist etwas in ihnen. Ein Schwindeln, ein Ziehen, ein Sehnen und Drängen, ein Schmachten und Brennen. Wie jetzt meine Hand zu deiner Hand kommt, das zu dir wollen, das dich umklammern. Das bin ich, das will zu dir. Aber das Ich vergeht in dem Du. Ich bin dein Bub. Aber wenn mir dann Hören und Sehen vergeht, wo ist dann dein Bub?
Du bist mein Bub. Du bist mein Schatz. Ich hab dich lieb.
Warum ist Tag? Ich will nicht den Tag. Da haben dich alle. Finster soll sein.
Er stürzt ans Fenster und zieht die Vorhänge zu. Man hört von fern ein leises Klingeln.
Lachst du mich aus?
Lach ich dich aus?
Engel.
Schatz, du, mein junger Schatz. Horch.
Ich will nicht.
Still, pass auf.
Ich will nichts hören. Was wird's denn sein? Sind's gleich Laufer mit Briefen und Komplimenten vom Saurer, vom Hartig, vom Portugieser Envoyer? Hier kommt mir keiner herein, hier bin ich der Herr.
Die Tür in der Mitte geht auf und ein kleiner Neger, behängt mit silbernen Schellen, ein Präsentierbrett mit der Schokolade tragend, trippelt über die Schwelle.
Schnell da, versteck er sich, das Frühstück ist. Schmeiß er doch seinen Degen hinters Bett.
Octavian versteckt sich, die Marschallin verschwindet hinter den Bettvorhängen. Der kleine Neger stellt das Servierbrett auf das kleine Tischchen, verneigt sich dann tief gegen das Bett, dann tanzt er zierlich nach rückwärts und verschwindet.
Ihr Katzenkopf, ihr Unvorsichtiger, lässt man in einer Dame Schlafzimmer seinen Degen herumliegen? Hat er keine besseren Gepflogenheiten?
Wenn ihr zu dumm ist, wie ich mich benehme und wenn ihr abgeht, dass ich kein Geübter in solchen Sachen bin, dann weiß ich überhaupt nicht, was ihr an mir habt.
Philosophiere nicht, Herr Schatz, und komm er her. Jetzt wird gefrühstückt. Jedes Ding hat seine Zeit.
Octavian setzt sich dicht neben sie. Sie frühstücken sehr zärtlich. Dann legt er sein Gesicht auf ihr Knie. Sie streichelt sein Haar.
Marie-Therese.
Octavian.
Bichet.
Kalkal.
Mein Schatz.
Mein Bub.
Der Feldmarschall sitzt im kroatischen Wald und jagt auf Bären und Luchsen. Und ich sitz hier, ich junges Blut. Und jag auf was? Ich hab ein Glück.
Lass er den Feldmarschall in Ruhe. Mir hat von ihm geträumt.
Heute Nacht hat dir von ihm geträumt? Heute Nacht?
Ich schaff mir meine Träume nicht an.
Heute Nacht hat dir von deinem Mann geträumt? Heute Nacht?
Mache nicht solche Augen, ich kann nichts dafür. Er war auf einmal wieder zu Haus.
Der Feldmarschall?
Es war ein Lärm im Hof von Pferd und Leut und er war da. Vor Schreck war ich auf einmal wach. Nein. Schau nur, schau, wie kindisch ich bin. Ich höre noch immer den Rumor im Hof.
Habt ihr
Ich bring's nicht aus dem Ohr. Hörst du vielleicht auch was?
Ja, freilich höre ich was, aber muss es denn dein Mann sein? Denk dir doch, wo der ist. Im Reizenland, noch hinterwärts von Essek.
Ist das sicher sehr weit? Na, dann wird's halt was anders sein. Dann ist's ja gut.
Du schaust so ängstlich drein, Therese.
Weiß Herr Kerker, wenn das auch weit ist, der Feldmarschall ist halt sehr geschwind. Einmal?
Was war einmal? Was war einmal, Bichette? Bichette, was war einmal?
Ach, sehr gut, er muss nicht alles wissen.
So spielt sie sich mit mir. Ich bin ein unglücklicher Mensch.
Jetzt trotz er nicht, jetzt gilt's. Es ist der Feldmarschall. Wenn es ein Fremder wäre, so wäre der Lärm da draußen in meinem Vorzimmer. Es muss mein Mann sein, der durch die Garderobe herein will und mit den Lakaien disputiert. Okay. Es ist mein Mann.
Octavian fährt nach seinem Wegen und läuft zur Tür.
Nicht dort, dort ist das Vorzimmer. Da sitzen meine Lieferanten und ein halbes Dutzend Lakaien. Da.
Octavian läuft zur kleinen Tür.
Zu spät. Sie sind schon in der Garderobe. Jetzt bleibt nur eins. Versteck er sich. Dort.
Ich springe ihm in den Weg. Ich bleib bei dir.
Oh Gott, nimm das Bett dort in die Vorhänge. Du rühr dich nicht.
Wenn er mich dort erwischt, was wird aus dir, Therese?
Versteck er sich, mein Schatz.
Therese.
Er verschwindet hinter dem Wandschirm.
Sei an uns still. Ach, das möchte ich sehen, ob einer sich dort hinübertraut, wenn ich hier stehe. Ich bin kein napolitanischer General. Wo ich stehe, stehe ich. Das sind brave Kerle, meine Lakaien. Wollen ihn nicht hereinlassen, sollen, dass ich schlafe. Das sind brave Kerle. Die Stimme? Das ist ja gar nicht die Stimme vom Feldmarschall. Sie sagen Herr Baron zu ihm. Das ist ein Fremder. Kakai, es ist ein Besuch. Fahr er schnell in seine Kleider, aber bleib er versteckt, dass die Lakaien ihn nicht sehen. Die blöde große Stimme müsste ich doch kennen. Wer ist denn das? Herrgott, das ist der Ochs. Das ist mein Vetter, der Lerchenau, der Ochs auf Lerchenau. Was will denn der? Jesus Maria. Kakai, hört er, Kakai. Erinnert er sich nicht? Vor 5 oder 6 Tagen, den Brief. Wir sind im Wagen gesessen und einen Brief haben sie mir an den Wagenschlag gebracht. Das war der Brief vom Ochs. Und ich habe keine Ahnung, was drin gestanden ist. Der Mann ist ja allein schuld, Kerker.
Belieben, in der Galerie zu warten.
Wo hat er seine Manieren gelernt? Der Baron Lerchenau hat sich am Brief erzielt.
Octavian in einem Frauenrock und Jäckchen, das Haar mit einem Schnupftuch und einem Bande wie in einem Häubchen, tritt hervor und knickst.
Befehl, fürstliche Gnaden, ich bin heute noch nicht recht lang im fürstlichen Dienst.
Du Schatz, und nicht einmal mehr als ein Bussam kann ich dir geben.
Wird jetzt endlich geöffnet, oder was?
Er bricht mir ja die Tür ein, der Herr. Mach er, dass er hinauskommt. Schläfer frech durch die Lakaien durch. Er ist ein blitzgescheiter Lump. Und komm mal wieder, Schatz. Aber in Mannskleidern und durch die vordere Tür, wenn es ihm beliebt.
Octavian geht schnell gegen die kleine Tür und will hinaus. Im gleichen Augenblick wird die Tür aufgerissen.
Selbstverständlich empfängt mich Ihre Gnaden. Ha!
Baron Ochs stößt mit Octavian zusammen.
Pardon, mein hübsches Kind. Ich habe doch nicht ernstlich wehgetan.
Oh, euer Liebten sehen vortrefflich aus.
Der Baron verneigt sich, dann sagt er zu den Lakaien.
Sieht er jetzt wohl, dass Ihre Gnaden entzückt ist, mich zu sehen? Und wie sollten Euer Gnaden nicht? Was tut die frühe Stunde unter Personen von Stand? Habe ich nicht seinerzeit wahrhaftig Tag für Tag unserer Fürstin Prioche meine Aufwartung gemacht, dass sie im Bad gesessen ist, mit nichts als einem kleinen Wandschirm zwischen ihr und mir? Ich muss mich wundern, wenn Euer Gnaden Livret...
Verzeihen Sie, man hat sich betragen, wie es befohlen war. Ich hatte diesen Morgen die Migräne.
Der Baron ist äußerst okkupiert von der Anwesenheit der hübschen Kammerzofe.
Ein hübsches Ding, ein gutes, saubres Kind.
Ich bin auch jetzt noch nicht ganz wohl. Der Vetter wird darum vielleicht die Gnade haben.
Natürlich.
Er bemüht sich, die hübsche Zofe nicht aus den Augen zu verlieren.
Meine Kammerzofe, ein junges Ding vom Land. Ich muss fürchten, die inkommodiert euer Liebten.
Ganz allerliebst. Wen? Nicht im geringsten, mich im Gegenteil.
Er winkt Octavian mit der Hand.
Euer Gnaden werden vielleicht verwundert sein, dass ich als Bräutigam... Und das inzwischen...
Als Bräutigam?
Ja, wie Euer Gnaden denn doch wohl aus meinem Brief genugsam... Ein Gras auf, appetitlich, keine 15 Jahre.
Der Brief, natürlich, ja, der Brief. Wer ist denn nur die Glückliche? Ich habe den Namen auf der Zunge.
pudeljung, gesund, gewaschen, allerliebst.
Wer ist nur schnell die Braut?
Das Fräulein Faninal, ich habe euer Gnaden den Namen nicht verheimlicht.
Ja, natürlich. Wo habe ich meinen Kopf? Bloß die Familie ist mir nicht bekannt. Sind's keine hiesigen?
Jawohl, euer Gnaden, es sind hiesige, ein durch die Gnade ihrer Majestät geadelter. Er hat die Lieferung für die Armee, die in den Niederlanden steht. Ich sehe, Gnaden, runzeln derer schöne Stirn auf der Mesalliance. Allein, dass ich es sage, das Mädel ist für einen Engel hübsch genug, kommt frisch weg aus dem Kloster, ist das einzige Kind. Dem Mann gehören 12 Häuser auf der Wieden, nebst dem Palais am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste.
Hm. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie viel es geschlagen hat.
Und mit Verlaub von einer fürstlichen Gnaden, ich dünke mir, guts adeliges Blut genug im Leib zu haben für ihre zwei. Man bleibt doch schließlich, was man ist, corpo di Bacco, den Vortritt, wo ihr gebührt, wird man der Frau Gemahlin noch zu verschaffen wissen. Und was die Kinder anlangt, wenn sie denen den goldenen Schlüssel nicht konzedieren werden, war Bene. Sie werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wieden zu getrösten wissen.
Gewiss, oh, sicherlich. Dem Vetter seine Kinder, die werden keine Don Quixoten sein.
Octavian will zur Tür hinaus.
Warum hinaus die Schokolade?
Fort, geh sie nur.
Wenn ich euer Gnaden gesteht, dass ich noch so gut wie nüchtern bin.
Mariandl, komm sie her. Servier sie seiner Liebe.
Sitz im Reisewagen seit 5 Uhr früh. Recht ein gestelltes Ding. Bleib sie da hier, mein Herr, sie habe was zu sagen. Meine ganze Livree, Stallpagen, Jäger, alles unten im Hof, zusammen mit meinem Almosinier.
Geh sie nur.
Hm. Hat sie noch ein Biskot, dann bleib sie doch. Sie ist ein süßer Engel, schaut ein sauberer. Sind auf dem Weg zum Weißen Ross, wo wir logieren, heißt bis übermorgen. Ich gebe was Schönes drum mit ihr. Bis übermorgen? Unter 4 Augen zu scharmutzieren, wie? Dann ziehen wir ins Palais von Faninal. Natürlich muss ich vorher den Bräutigamsaufführer, will sie denn nicht warten, an die wohlgeborene Jungfer Braut deputieren, der die silberne Rosen überbringt, nach der hochadeligen Gepflogenheit.
Und wen von der Verwandtschaft haben euer Liebten für dieses Ehrenamt ausersehen?
Die Begierde darüber, euer Gnaden Ratschlag einzuholen, hat mich so kühn gemacht, in Reisekleidern bei der heutigen Levée.
Von mir?
Gemäß brieflich in aller Devotion getaner Bitte. Ich bin doch nicht so unglücklich mit dieser devotesten Supplik der Romisfrauen. Sie könnte mit mir machen, was sie wollte. Sie hat das Zeug dazu.
Ja, wie denn? Natürlich. Einen Aufführer für euer liebten ersten Bräutigamsbesuch aus der Verwandtschaft. Wen denn nur? Den Vetter Jörger? Wie? Vetter Lamberg? Ich werde...
Dies liegt in euer Gnaden allerschönsten Händen.
Ganz gut. Will er mit mir zu Abendessen, Vetter? Sagen wir morgen, will er? Dann proponiere ich ihm einen.
Euer Gnaden sind die Herablassung selber.
Indessen...
Dass sie mir wiederkommt, Mariandl, ich gehe nicht eher fort.
Bleib sie nur da. Kann ich dem Vetter für jetzt noch dienlich sein?
Ich schäme mich bereits. An euer Gnaden Notari eine Rekommandation. Wäre mir lieb, es handelt sich um den E-Vertrag.
Mein Notari kommt öfter des Morgens. Schau Sie doch, Mariandl, ob er nicht in der Antichambre ist und wartet.
Wozu das Kammerzofel? Euer Gnaden beraubt sich der Bedienung um meinetwillen.
Lass er doch, Vetter, Sie mag ruhig gehen.
Ah, das gebe ich nicht zu. Bleib Sie da hier zu eurer Gnaden Wink. Es kommt gleich wer von der Livree herein. Ich ließ ein solches Goldkind meiner Seele nicht unter das infame Lakaien wollen.
Euer Lieben sind allzu besorgt.
Da, hab ich's nicht gesagt? Der Haushofmeister.
Struhan, habe ich meine Notare in der Vorkammer warten?
Fürstliche Gnaden haben. Den Notari, dann den Verwalter, dann den Kuchelchef. Ansonsten das gewöhnliche Bagage.
Mariandl, hat sie schon einmal mit einem Kavalier im Tete-a-Tete zu Augen gegessen?
Nein,
da wird sie Augen machen, will sie?
Ich weiß halt nicht, ob ich das darf.
Der Vetter ist, sehe ich, kein Kostverächter.
Mit euer Gnaden ist man frei daran. Da gibt's keine Flausen, keine Etikett, keine spanische Tuerei.
Aber wo er doch ein Bräutigam ist.
Dann macht er seinen lahmen Esel aus mir, bin ich da nicht mehr ein guter Hund auf einer guten Fährte und doppelt scharf auf jedes Wild, nach links, nach rechts.
Ich sehe, euer Liebten betreiben es als Profession. Ach,
das will ich meinen. Wüsste nicht, welche mir besser behagen könnte. Ich muss euer Gnaden sehr bedauern, dass euer Gnaden nur, wie drücke ich mich aus, die verteidigenden Erfahrungen besitzen. Parole d'honneur, es geht nichts über die von der anderen Seite.
Ich glaube ihm, dass die sehr mannigfaltig sind.
So viel Zeiten das Jahr, so viele Stunden der Tag, da ist keine.
Keine?
wo nicht dem Knaben Cupido ein Geschenk herabzulisten wäre. Dafür ist man kein Auerhahn und kein Hirsch, sondern ist man Herr der Schöpfung, dass man nicht nach dem Kalender forciert ist, heute zu gnaden. Zum Exempel der Meist recht lieb fürs verliebte Geschäft, das weiß jedes Kind, aber ich sage, schöner ist Juni, Juli, August, da hat's Nächte. Da ist bei uns da droben so ein Zuzug von jungen Mägden aus dem Böhmischen herüber. Ihrer zwei, drei halte ich oft bis im November mir im Haus. Dann erst schicke ich sie heim. Zur Ernte kommen sie und sind auch sonst anstellig und gut. Dann erst schicke ich sie heim. Und wie sich das mischt, das junge, runde, böhmische Vögel, schwer und süß, mit denen im Wald und denen im Stall, dem deutschen Schlag, scharf und herb, wie ein Retzer Wein, wie sich das mischen tut. Und überall steht was und lauert und schielt durch den Godern und schleicht zueinander und liegt beieinander und überall singt was und schupft seine Hüften und mögt was und mäht was und planscht und plätschert was im Bach und in der Pferdeschwemm.
Und er ist überall dahinter her.
Wollt ich könnt sein wie Jupiter selig in tausend Gestalten, wäre Verwendung für jede.
Wie? Auch für den Stier? So grob will er sein? Oder möchte er die Wolken spielen und dahergeseiselt kommen als ein Streiferl nasse Luft?
Je nachdem. Alles je nachdem. Ja, das Frauenzimmer hat gar vielerlei Arten, wie es will genommen sein. Da ist die demütige Magd und da die trotzige Teufelskreatur hat ihre schwere Stolte an den Schädel. Und da ist die kichernd und schluchzend den Kopf verliert, die habe ich gern. Und jener wieder, der sitzt im Auge, ein kalter, rechnender Satan. Aber es kommt eine Stunde, da flackert dieses lauernde Auge. Und der Satan, indem er sterbende Blicke dazwischen schießt, der würzt mir die Mahlzeit unvergleichlich.
Er selber ist einer. Meine
Seele. Und wer eine haben die Gnade, die keiner anschaut, im schmutzigen Kittel schlumpft sie her, hockt in der Aschen hinterm Herd. Die, wo du sie angehst zum richtigen Stündel, die hat's in sich. Ein solches Staunen gar nicht begreifen können und Angst und Scham und auf die letzte so eine rasende Seligkeit, dass sich der Herr, der gnädige Herr, herabgelassen war zu ihrer Niedrigkeit.
Er weiß mehr als das ABC.
Da gibt es welche, die wollen beschlichen sein. Sanft wie der Wind das frisch gemähte Haie beschleicht und welche, da geht's wie ein Luchs hinterm Rücken heran und den Mögstuhl gepackt, dass sie taumelt und hinschlägt. Darf halt kein Mensch in der Nähe nicht dabei sein.
Nein. Er agiert mir gar zu gut. Lass er mir doch das Kind.
Na, zu dem Herrn, da ging ihn nicht. Da hätte er Respekt. Na, was mir da passieren könnte, da war ich gar zu gestreckt. Ich weiß nicht, was er meint, ich weiß nicht, was er will, aber was zu viel ist, das ist zu viel. Da hätte sie uns eins ja mutwillig schaden. Ich hab zwar Angst vor ihm, fürstliche Gnade.
Nein, er agiert mir gar zu gut. Lass er mir doch das Kind. Das sind halt die Spiele, die euch konvenieren. Und wir, Herrgott, wir leiden den Schaden, wir leiden den Spott. Und wir haben es halt auch nicht anders verdient. Und jetzt, Zackerlot, jetzt lass er das Kind.
Gib mir, Herr Gnaden, den Gras auf da zu meiner künftigen Frau Gemahlin Bedienung.
Wie? Meine Kleine da? Was sollte die? Die Frau im Braut wird schon versehen sein und nicht anstehen auf eurer liebten Auswahl.
Das ist ein feines Ding, Kreuz, Zackerlot. Da ist ein Tropfen guten Bluts dabei.
Ein Tropfen guten Bluts.
Euer Liebten haben ein scharfes Auge.
Find in der Ordnung, dass Personen von Stand in solcher Weise von adeligem Blut bedient werden. Für selbst ein Kind meiner Laune mit mir.
Ein Kind seiner Laune?
Wie? Gar ein Mädel? Das will ich nicht hoffen.
Nein, einen Sohn. Trägt lerchenauisches Gepräge im Gesicht, heute ihn als Leiblakei. Wenn euer Gnaden dann werden befehlen, dass ich die silberne Rosendorf der Ohenden übergeben, wird er es sein, der sie heraufbringt.
Soll mich recht freuen. Aber warte einmal, Mariandl.
Gib mir euer Gnaden das Zofel, ich lass nicht locker.
Geh sie und bring sie das Medaillon her.
Therese, gib acht.
Bring's nur schnell, ich weiß schon, was sie tut.
Könnte eine junge Fürstin sein. Hab vor, meiner Braut eine getreue Kopie meines Stammbaumes zu spendieren, nebst einer Locke vom Anherrn Lerchenau, der ein großer Klosterstifter war und Obersterblandhofmeister in Kärnten und in der Windischen Mark.
Hier ist das Medaillon.
Wollen Euer Gnaden leicht den jungen Herrn da auf dem Bild als Bräutigamsaufführer haben?
Bin ungeschaut einverstanden.
Mein junger Vetter, der Graf Octavian.
Wüsste keinen Vornehmeren zu wünschen, während Devotion dem jungen Herrn sehr verbunden.
Ich sehe ihn an.
Die Ähnlichkeit.
Ja, ja.
Aus dem Gesicht geschnitten.
Hab mir auch schon Gedanken gemacht. Rofrano, des Herrn Marchese zweiter Bruder.
Octavian Rofrano.
Oh, da ist man wer, wenn man aus solchem Haus, und wär's auch bei der Domestikentür.
Darum halte ich sie auch wie was Besonderes.
Geziemt sich.
Immer um eine Person.
Sehr wohl.
Jetzt aber geh sie, Mariandl, mach sie voll.
Wie denn, sie kommt doch wieder.
Und lass sie die Antichambre herein.
Mein schönstes Kind.
Schafzeimer, geh.
Ich bin ihr Serviteur. Gib sie doch einen Augenblick, Audienz.
Ich komm, gell.
Der Baron zieht sich enttäuscht zurück. Lakaien öffnen die Flügeltüren, es treten ein der Notar, der Küchenchef, hinter diesem ein Küchenjunge, dann die Modistin, ein Gelehrter mit einem Folianten, der Tierhändler mit winzigen kleinen Hunden und einem Äffchen, Balzacchi und Anina und die adelige Mutter mit ihren drei Töchtern. Die drei adeligen Waisen erflehen für sich und ihre adelige Frau Mutter den hohen Schutz der durchlauchtigsten Fürstin. Der Tierhändler hat schöne Affen, wenn durchlaucht schaffen. Auch Vögel hat er da aus Afrika, Papageien aus Indien, Hunderten so klein und schon Zimmerrein. Der Gelehrte, der seine Folianten würdevoll zu dedizieren wünscht, wird von Balzacchi zur Seite gedrängt.
So seid du, fürstliche Gnade, alles ihr, Geheimnisfrieden, nur für hohe Persönlichkeiten, so seid du. Eine Leichname in Interkammer von einer griffigen Palais. Eine Bürgersfrau mit der Amante vergiften der Hellmann diese Nacht um 3 Uhr.
Lass er mich mit dem Tratschen ruhen.
In Gnaden, tut die quante Vertraulichkeit aus die große Welt.
Ich will nichts wissen. Lass er mich mit dem Tratschen ruhen.
Balzacchi ist abgeblitzt und zieht sich vorerst zurück. Die drei adeligen Waisen aber haben das Herz der Fürstin gerührt und trippeln mit ihren Geschenken davon. Der Friseur tritt hastig auf. Der Gehilfe stürzt ihm mit fliegenden Rockschüssen nach. Er eilt mit Entschlossenheit auf die Marschallin zu und beginnt sie zu frisieren, während der Baron auf die Notarin spricht.
Als Morgengabe, ganz separat, jedoch und vor der Mitgift, bin ich verstanden, Herr Notar, kehrt Schloss und Herrschaft Gaunersdorf an mich zurück. Von Lasten frei und ungemiedert an Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat.
Gestatten, hochfreiherrliche Gnaden, die submisseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten bestellt oder stipuliert zu werden fähig ist.
Das mag wohl sein.
Dem ist so.
Aber im besonderen Fall?
Die Formen und die Präskriptionen kennen keinen Unterschied.
Haben ihn aber zu kennen.
Genau.
Wenn eines hochadeligen Blutes blühender Spross sich herablässt, im Ehebette einer so gut als bürgerlichen Mamsel Faninal, bin ich verstanden, Akte Präsenz zu machen, vor Gott und der Welt und sozusagen angesichts kaiserlicher Majestät, da wird Corpo di Bacco vom Morgengabe als geziemenden Geschenk dankbarer Devotion für die Hink auf so hohen Blut ist sehr wohl die Rede sein.
Vielleicht, dass man die Sache separat.
Er ist ein schmählicher Pedant. Als Morgengabe will ich das Gütel.
Als einen wohlverklausulierten Teil der Mitgift.
Als Morgengabe geht das nicht in seinen Schädel.
Als Schenkung inter vivos oder...
Als Morgengabe!
Alles schweigt betroffen. Aber der Baron tut, als ob nichts geschehen wäre und winkt allen leutselig zu. Die Marschallin blickt in den Spiegel.
Mein lieber Hippolyt, heute haben sie ein altes Weib aus mir gemacht. Abtretende Leute!
Die Lakaien schieben die aufwartenden Personen zur Tür hinaus. Balzacchi und Anina sind zum Baron hinübergeschlichen.
Ihre Gnade sucht etwas. Ich sehe, Ihre Gnade hat ein Bedürfnis. Ich kann dienen, ich kann besorgen.
Wer ist er? Was weiß er?
Ihr Gnadegesicht spricht ohne Zunge, wie eine Antike. Come statua di Giove.
Das ist ein besserer Mensch.
Erlaubte Gnade, attachieren uns an sein Gefolge.
Euch?
Onkel und nickte. Zu Swein machen alles besser. Per esempio, Ihre Gnade hat eine junge Frau.
Ja, woher weiß er denn das, Herr Teufel, ja?
Ihre Gnade ist in Eifersucht. Die Kuverdiere heute oder morgen könnte sein. Affare nostro. Jedes Ritt, die Dame sie tut, jede Wagen, die Dame steigt, jede Brief, die Dame bekommt, wir sind da. An die Ecke, in die Kamin, hinter die Bette, in eine Schranke, unter die Dache. Wir sind da.
Ihre Gnaden wird nicht bedauern.
Was es alles gibt in diesem Wien? Zur Probe nur. Kennt Sie die Jungfrau Mariandl?
Mariandl?
Das ist Zofel hier im Haus bei Ihrer Gnaden.
Sei du, cosa vuole? Sicher, sicher. Meine Nichte wird besorgen. Seien sicher, Ihre Gnade, wir sind da.
Die Marschallin ist aufgestanden. Friseur nach tiefer Verbeugung eilt ab. Der Baron lässt die Italiener stehen und präsentiert der Marschallin seinen Kammerlakai.
Darf ich das Gegenstück zu der sauberen Kammerzofel präsentieren? Die Ähnlichkeit soll, höre ich, unverkennbar sein. Leupold, das Futteral!
Der junge Kammerlakai präsentiert linkisch das Futteral.
Und da ist nun die silberne Rosen.
Lassen wir drinnen. Haben die Gnade und stellen es dorthin.
Vielleicht das Zofel soll es übernehmen, ruft man ihr?
Nein, lassen wir. Die hat jetzt keine Zeit. Doch sei er sicher, den Grafen Octavian bitte ich ihm auch. Er wird's mir zulieb schon tun und als euer liebten Kavalier vorfahren mit der Rosen bei der Jungfer Braut. Stellen ihn das nur hin. Und jetzt, Herr Vetter, sag ich ihm adieu. Man retiriert sich jetzt von hier. Ich werde jetzt in die Kirchen gehen.
Eure Gnaden haben heute durch unversiegte Huld mich tiefst beschämt.
Er macht die Reverenz, entfernt sich unter Zeremoniell mit dem Notar und seinen Leuten. Die beiden Italiener, lautlos und geschmeidig, schließen sich unbemerkt an. Lakaien schließen die Tür. Die Marschallin ist allein.
Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl, und kriegt das hübsche junge Ding und einen Pinkel Geld dazu. Als müsst so sein. Und bildet sich noch ein, dass er es ist, der sich was vergibt. Was erzürne ich mich denn? Ist doch der Lauf der Welt. Kann mich auch an ein Mädel erinnern, die frisch aus dem Kloster ist in den heiligen Ehestand kommandiert worden. Wo ist die jetzt? Ja, sucht dir den Schnee vom vergangenen Jahr. Das sag ich so. Aber wie kann das wirklich sein, dass ich die kleine Resi war und dass ich auch einmal die alte Frau sein werde? Die alte Frau, die alte Marschallin. Siehst du das? Da geht's. Alte Fürstin Resi. Wie kann denn das geschehen? Wie macht denn das der liebe Gott, wo ich doch immer die gleiche bin? Und wenn er schon so machen muss, warum lässt er mich denn zuschauen dabei, mit gar so klarem Sinn? Warum versteckt das nicht vor mir? Alles ist geheim. So viel geheim. Und man ist dazu da, dass man's ertragt. Und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied.
Octavian, jetzt wieder in seinen Mannskleidern, tritt ein.
Ach. Du bist wieder da.
Und du bist traurig.
Es ist ja schon vorbei. Du weißt ja, wie ich bin. Ein halb mal lustig, ein halb mal traurig. Ich kann heute meinen Gedanken nicht kommandieren.
Ich weiß, warum du traurig bist, du Schatz. Weil du erschrocken bist und Angst gehabt hast. Habe ich nicht recht? Gesteh mir nur, du hast Angst gehabt, du Süße, du Liebe. Um mich, um mich.
Ein bisschen vielleicht. Aber ich habe mich erfangen und habe mir vorgesagt, es wird schon nicht dafür stehen. Und wär's dafür gestanden?
Und es war kein Feldmarschall, nur ein spaßiger Herr Vetter. Und du gehörst mir, du gehörst mir.
Darf er umarmen, nicht zu viel? Wer allzu viel umarmt, der hält nichts fest.
Sag, dass du mir gehörst, mir.
Oh, sei er jetzt sanft, sei er gescheit und sanft und gut. Nein, bitte, sei er nicht, wie alle Männer sind.
Wie alle Männer?
Wie der Feldmarschall und der Vetter Ochs.
Bischof.
Sei er nur nicht, wie alle Männer sind.
Ich weiß nicht, wie alle Männer sind. Ich weiß nur, dass ich dich lieb habe. Bichette, die haben mir dich ausgetauscht. Bichette, wo ist sie denn?
Sie ist wohl da, Herr Schatz.
Dann will ich sie halten, dass sie mir nicht wieder entkommt.
Oh, sei ja gut, Gelke. Mir ist zumut, dass ich die Schwäche von allem zeitlichen Recht spüren muss, bis in mein Herz hinein. Wie man nichts halten soll, wie man nichts packen kann. Wie alles zerlauft zwischen den Fingern, alles sich auflöst, wonach wir greifen, alles zergeht wie Dunst und Traum.
Mein Gott, wie sie das sagt. Sie will mir doch nur zeigen, dass sie nicht an mir hängt.
Jetzt muss ich noch den Buben dafür trösten, dass er mich über kurz oder lang wird sitzen lassen.
Über kurz oder lang? Wer legt dir heute die Wörter in den Mund, Bichette?
Dass ihn das Wort so kränkt, die Zeit im Grund, Geike, die Zeit, die ändert doch nichts an den Sachen. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel, da rieselt sie, in meinen Schläfen fließt sie. Und zwischen mir und dir, da fließt sie wieder, lautlos, wie eine Sanduhr. Oh, Köke, manchmal höre ich sie fließen, unaufhaltsam. Manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht und lass die Uhren alle stehen. Allein man muss sich auch vor ihr nicht fürchten. Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters, der uns alle erschaffen hat.
Mein schöner Schatz, will sie sich traurig machen mit Gewalt, wo sie mich da hat. Wo ich meine Finger in ihre Finger schlinge, wo ich mit meinen Augen ihre Augen suche, wo sie mich hat, gerade da ist dir so zumut.
Keke, heute oder morgen geht er hin und gibt mich auf um einer anderen Willen, die schöner oder jünger ist als ich. Der Tag kommt ganz von selber.
Nicht heute, nicht morgen. Ich hab dich lieb. Wenn es so einen Tag geben muss, ich denke nicht. Ich will den Tag nicht sehen, ich will den Tag nicht denken. Was quälst du dich und mich, Therese?
Nicht quälen will ich dich, mein Schatz. Ich sag was Wahres. Sag's zu mir so gut als wie zu dir. Leicht will ich's machen, dir und mir. Leicht muss man sein. Mit leichtem Herz und leichten Händen halten und nehmen. Halten und lassen. Die nicht so sind, die straft das Leben. Und Gott erbarmt sich ihrer nicht.
Sie spricht ja heute wie ein Pater. Soll das heißen, dass ich sie nie mehr werd küssen dürfen, bis ihr der Atem ausgeht?
Köke, er soll jetzt gehen. Er soll mich lassen. Ich werd jetzt in die Kirchen gehen. Und später fahre ich zum Onkel Greifenklau, der alt und gelähmt ist, und ess mit ihm. Das freut den alten Mann. Und Nachmittag werde ich ihm einen Laufer schicken, Köke, und sagen lassen, ob ich im Prater fahre. Und wenn ich fahre und er hat Lust, so wird er auch im Prater kommen und neben meinem Wagen reiten. Jetzt sei er gut und folge mir.
Wie sie befiehlt, Bischof.
Und Octavian geht leise und zögernd hinaus.
Ich habe ihn nicht einmal geküsst.
Lakaien kommen.
Laufst du mir ein Graf nach und bittet ihn noch auf ein Wort herauf.
Die Lakaien laufen ab.
Ich habe ihn fortgehen lassen und ihn nicht einmal geküsst.
Die Lakaien kommen zurück, außer Atem.
Der Herr Graf sind auf und davon. Gleich beim Tor sind aufgesessen. Der Reitknecht hat gewartet. Sind nachgelaufen, die haben geschrien. War umsonst. Waren um die Ecken, wieder Wind.
Es ist gut. Geht's nur wieder. Den Mohammed.
Der kleine Neger läuft herein, verneigt sich. Die Marschallin reicht ihm das Safian-Futteral.
Das da trag. Weißt ja nicht wohin. Zum Grafen Octavian. Gib's ab und sag, da drin ist die silberne Rosen. Der Herr Graf weiß ohnehin.
Der Neger läuft ab. Die Marschallin setzt sich nachdenklich an ihren Frisiertisch, stützt ihren Kopf in die Hand und blickt lange und sinnend in den Spiegel. Nun befinden wir uns im Palais des Herrn von Faninal. Alles ist in Erwartung des Rosenkavaliers. Faninal selbst ist gerade im Begriff, sich von seiner Tochter Sophie zu verabschieden.
Ein ernster Tag, ein großer Tag, ein Ehrentag, ein heiliger Tag.
Sophie küsst ihm mit großer Ehrerbietung die Hand und Marianne, die Duenja, ruft vom Fenster her:
Der Josef hat vor mit der neuen Karosse, hat himmelblaue Vorhänge, vier Apfelschimmel sind dran.
Der Haushofmeister mahnt Faninal:
Ist höchste Zeit, dass euer Gnaden fahren. Der hochadelige Bräutigams Vater sagt, die Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne Rosenkavalier vorfahrt. Wäre nicht geziemend, dass sie sich vor der Tür begegneten.
Während Lakaien die Türen öffnen, seufzt Faninal:
In Gottes Namen, wenn ich wiederkomme, so führe ich einen Herrn zukünftig bei der Hand.
Aber Faninal ist schon auf und davon die Treppen hinunter.
Jetzt steigt er ein. Der Xaver und der Anton springen hinten auf. Der Stolper schreit den Josef seine Peitsche. Alle Fenster sind voll allein.
In dieser feierlichen Stunde der Prüfung, da du mich, o mein Schöpfer, über mein Verdienst erhöhen und in den heiligen Ehestand führen willst, opfere ich dir in Demut mein Herz in Demut auf. Die Demut in mir zu erwecken, muss ich mich demütigen.
Die halbe Stadt ist auf die Füße. Aus dem Seminar schauen die Hochwürdigen vor die Balkone. Ein alter Mann sitzt oben auf der Laterne.
Demütigen und recht bedenken. Die Sünde, die Schuld, die Niedrigkeit, die Verlassenheit, die Anfechtung. Die Mutter ist tot und ich bin ganz allein. Für mich selbst stehe ich ein. Aber die Ehe ist ein heiliger Stand.
Er kommt! Er kommt in zwei Karossen. Die erste ist vierstellig, die ist leer. In der zweiten sechsstellig sitzt er selber. Der Rosenkavalier.
Ich will mich niemals meines neuen Standes überheben.
Da werden die Stimmen der Laufer vernehmbar.
Mich überheben? Was rufen denn die?
Den Namen vom Rosenkavalier und alle Namen von deiner neuen fürstlichen und gräflichen Verwandtschaft rufen es aus. Jetzt rangieren Sie sich in die Linken. Die Lakaien springen rückwärts an.
Werden Sie meinem Bräutigam seinen Namen auch so ausrufen, wenn er angefahren kommt?
Sie reißen den Schlag aus. Er steigt aus. Ganz in Silberstücke ist er angelegt. Von Kopf zu Fuß. Wie ein heiliger Engel schaut er aus.
Herrgott im Himmel. Ich weiß, der Stolz ist eine schwere Sünde. Aber jetzt kann ich mich nicht demütigen. Jetzt geht's halt nicht. Denn das ist ja so schön. So schön.
Währenddem ist Octavians Dienerschaft in seinem Farbenweiß mit Blassgrün eingetreten. Dann Octavian, die Rose in der Rechten. Er geht mit adeligem Anstand auf Sophie zu, aber sein Knabengesicht ist von seiner Schüchternheit gespannt und gerötet. Sophie ist vor Aufregung über seine Erscheinung und die Zeremonie leichenblass. Sie stehen einander gegenüber und machen sich durch ihre Verlegenheit und Schönheit noch verwirrter.
Mir ist die Ehre widerfahren, dass ich der hoch- und wohlgeborenen Jungfer Braut in meines Herrn Vetters Namen, dessen zu Lerchenau, die Rose seiner Liebe überreichen darf.
Ich bin euer Liebten sehr verbunden. Ich bin euer Liebten in aller Ewigkeit verbunden.
Sophie nimmt die Rose nach einer Pause der Verwirrung.
Hat einen starken Geruch, wie Rosen, wie lebendige.
Ja, ist ein Tropfen persischen Rosenöls da reingetan.
Wie himmlische, nicht irdische. Wie Rosen vom hochheiligen Paradies, ist ihm nicht auch?
Octavian neigt sich über die Rose, dann blickt er auf ihren Mund.
Ist wie ein Gruß vom Himmel, ist bereits zu stark, als dass man's ertragen kann, zieht einen nach, als legen Stricke um das Herz. Wo war ich schon einmal und war so selig?
Wo war ich schon einmal und war so selig?
Dahin muss ich zurück und müsste ich völlig sterben auf dem Weg. Allein ich sterb ja nicht. Das ist ja weit. Ist Zeit und Ewigkeit in einem seligen Augenblick. Den will ich nie vergessen, bis an meinen Tod.
Ich war ein Bub, da habe ich die noch nicht gekannt. Wer bin denn ich? Wie komme denn ich zu ihr? Wie kommt denn sie zu mir? Wäre ich kein Mann, die Sinne möchten mir vergehen. Das ist ein seliger Augenblick. Den will ich nie vergessen. Bis an meinen Tod.
Sophie schüttelt ihre Versunkenheit ab und reicht die Rose der Marianne, die sie ins Futteral schließt und dem Haushofmeister übergibt, der mit den faninalischen Bedienten den Saal verlässt. Sophie und Octavian stehen einander gegenüber, einigermaßen zur gemeinen Welt zurückgekehrt. Auf eine Handbewegung Sophies nehmen sie Platz. Es gleichen die Duenja.
Ich kenne ihn schon recht wohl, Mokusin.
Sie kennt mich, ma Cousine.
Ja, aus dem Buch, wo die Stammbäume drin sind. Dem Ehrenspiegel Österreichs. Das nehme ich immer abends mit ins Bett und suche mir meine künftige Verwandtschaft drin zusammen.
Tut sie das, ma Cousine?
Ich weiß, wie alt euer Liebten sind. 17 Jahre und 2 Monate. Ich weiß all ihre Taufnamen. Octavian, Maria Ehrenreich, Bonaventura, Fernand, Hyacinthe.
So gut weiß ich sie selber nicht einmal.
Ich weiß noch was.
Was weiß sie noch? Sag sie mir's, ma Cousine.
Kölke.
Weiß sie den Namen auch?
So nennen ihn halt seine guten Freund. Und schöne Damen, denke ich mir. Mit denen er recht gut ist. Ich freue mich aufs Heiraten. Freut er sich auch darauf? Oder hat er leicht noch gar nicht dran gedacht, mon Cousin? Denk er, ist doch was anderes als der ledige Stand.
Wie schön sie ist.
Freilich, er ist ein Mann, da ist er, was er bleibt. Ich aber brauche erst einen Mann, dass ich was bin. Dafür bin ich dem Mann dann auch gar sehr verschuldet.
Mein Gott, wie schön und gut sie ist. Sie macht mich ganz verwirrt.
Und werde ihm keine Schand nicht machen. Und meinen Rang und Vortritt, tät eine, die sich besser dünkt, als ich in mir bestreiten, bei einer Kindstaufe oder Leich, so will ich, wenn es sein muss, meiner Seele ihr beweisen, dass ich die Vornehmere bin und lieber alles hinnehme, wie Kränkung oder Ungebühr.
Wie kann sie denn nur denken, dass man ihr mit Ungebühr begegnen wird, da sie doch immer die Schönste, die Allerschönste sein wird?
Lacht er mich aus, mein Cousin?
Wie? Glaubt sie das von mir?
Er darf mich auslachen, wenn er will. Von ihm lasse ich alles mir gern geschehen, weil mir noch nie ein junger Kavalier von Nähem oder Weitem also wohlgefallen hat wie er. Jetzt aber kommt mein Herr Zukünftiger.
Faninal führt den Baron zeremoniös über die Schwelle und auf Sophie zu. Die lerchenauische Livree folgt auf Schritt und Tritt. Zuerst der Almosinier mit dem Sohn und Leibkammerdiener, dann folgt der Leibjäger mit einem ähnlichen Lümmel, der ein Pflaster über der eingeschlagenen Nase trägt, und noch zwei von der gleichen Sorte, vom Rübenacker her in die Livree gesteckt. Alle tragen, wie ihr Herr, Myrtensträußchen.
Ich präsentiere euer Gnaden, der Zukünftige.
Deliziös. Mach ihm ein Kompliment.
Er küsst Sophie die Hand.
Ein feines Handgelenk, darauf halte ich gar viel, ist unter Bürgerlichen eine seltene Distinktion.
Gestatten, dass ich die getreue Jungfrau Marianne Leibmetzgerin...
Lass er das weg. Ich begrüße jetzt mit mir meinen Herrn Rosenkavalier.
Was sind das für Manieren, Marianne? Ist er leicht ein Rosttauscher? Und kommt ihm vor, er hätte mich eingekauft?
Ein Kavalier hat halt ein ungezwungenes, leutseliges Betragen. Sag dir vor, wer er ist und zu was er dich macht. So werden dir die Faxen gleich vergehen.
Ist gut zum Staunen, wie der junge Herr jemand gewissen ähnlich sieht. Hat ein Bastardelrecht, ein sauberes zur Schwester. Ist kein Geheimnis unter Personen von Stand, ob es aus der Fürstin eigenen Mund. Und weil der Faninal sozusagen jetzt so zu der Verwandtschaft gehört, macht dir kein Debüt. Darum, Rofrano, dass dein Vater ein Streichmacher war, befindet sich dabei in guter Kompanie, der selige Marchese. Ich selber exkludiere mich nicht. Seh, Liebten, schau dir dort den Langen an, den Blonden, hinten dort bei den Lakaien. Ich will ihn nicht mit Fingern weisen, aber... Er sticht wohl hervor durch eine adelige Kontenance. Ist auch er ein ganz besonderer Kerl. Sag's nicht, weil ich der Vater bin und so fast dick hinter den Ohren.
Jetzt lässt er mich so stehen, der grobe Ding. Und das ist mein Zukünftiger. Und blattersteppig ist er auch, oh mein Gott.
Na, wenn er dir von vorne nicht gefällt, der Jungfer Hochmut, so schau ihn dir von rückwärts an. Da wirst du was sehen, was dir schon gefallen wird.
Ich möchte wissen, was ich da schon sehen werde.
Ich möchte wissen, was ich da schon sehen wird. Dass es ein kaiserlicher Kämmerer ist, den dir dein Schutzpatron als sein Gemahl spendiert hat, das kannst du sehen mit einem Blick.
Lieben, jetzt vielleicht ist ein alter Dokler. Ja,
brav. Faninal, er weiß, was ich gehört. Serviert einen alten Dokler zu einem jungen Mädel. Ich bin mit ihm zufrieden, ja.
Weißt, Väter Tafel muss denen Bagatelladeligen immer zeigen, dass nicht für unsersgleichen sich ansehen dürfen, wo sie immer was von Herablassung dabei sein.
Ich muss deine Liebten sehr bewundern. Hast wahrhaft große Weltmanieren. Könntest einen Ambassadeur vorstellen, heute wie morgen.
Ja, ja. Ich hol mir jetzt das Mädel her. Soll uns jetzt Konversation vormachen, damit ich sehe, wie sie beschlagen ist. Eh bien, nun, plaudern Sie uns eins, mir und dem Vetter Tafel, sag sie heraus, auf was sie sich heute in der Ehe am meisten freut.
Wo denkt er hin?
Ah, wo ich hindenk, kommen Sie da ganz nah zu mir, dann will ich ihr gleich erzählen, wo ich hindenk. Eher leicht präferabel, dass man wegen ihrer den Zeremonienmeister sollte hervortun, mit mi pardon und Devotion, geht da weg und hab Respekt.
Wahrhaftig und ja, gefiele mir das besser.
An mir nicht, das sieht sie mir ganz und gar nicht. Bin einer biedern und offenherzigen Galanterie recht zugetan.
Er macht Anstalt, sie zu küssen, sie wehrt sich energisch.
Wie ist mir denn, da sitzt ein Lerchenau und karessiert in Ehrbarkeit mein Soffel, als wäre sie ihm schon angebracht. Und da steht ein Rofrano, grad als müsse so sein. Ein Graf Rofrano, sonst nix. Der Bruder vom Marchese, Oberst Rosses.
Das ist ein Kerl, der Baron. Den möchte ich wohl begegnen mit meinem Degen da. Wohin kein Wort der Schein hört, ja, das ist alles, was ich möchte.
Da geniert sie sich gleich vor dem Vetter Tafel und hat sie Unrecht.
Lass doch, wir sind nicht so vertraut.
In der großen Welt, wo doch die hohe Schule ist für Manieren, da gibt's frei nichts, was man nicht willig pardonieren tät, wenn's nur mit einer
adligen Noblesse und Recht in Galanterie vollführend wird.
Er wird immer zärtlicher, sie weiß sich kaum zu helfen.
Wer nur die Mauer davon Glas, dass alle bürgerlichen Neidhammel von Wien so auf Familien beisammen sitzen sehen, ja, dafür wollte ich mein Lerchenfelder Eckhaus geben meiner Seele.
Dass ich das Mannsbild sehen muss, so frech, so unverschämt mit ihr. Ich büße alle meine Sünden ab. Dann könnte ich hinaus und fort von hier.
Lass ja mich los.
Gehört doch jetzt um mir. Ganz meine Maßen schultern wie ein Händel. Geht alles recht. Sei sie gut. Geht alles so wie ein Schnürl. Und das Mager noch, das macht nichts. Aber weiß mit einem Glanz darauf, wie ich ihn estimiere. Ich hab heute ja ein lerchenaues Glück.
Sophie reißt sich los.
Ist sie ein rechter Kaplitzenschädel? Steigt ihr das Blut gar in die Wangen, dass man sich die Hand verbrennt?
Lass ja die Hand davon.
Geht mir nichts drüber. Könnt mich mit Schmachterei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen, meiner Seele.
Ich denke nicht daran, dass ich ihn glücklich mache.
Sie wird es tun, ob sie daran wird denken oder nicht.
Hinaus, hinaus und kein Adieu. Sonst stehe ich nicht dafür, dass ich nicht was Verwirrtes tue.
Nie kein Mann dergleichen Reden nicht zu mir gefühlt. Ich möchte wissen, was ihn dünkt von mir und ihm. Was ist er denn zu mir?
Wird kommen über Nacht, dass sie ganz sanft wird wissen, was ich bin zu ihr. Ganz wie es im Lidl heißt. Kennen Sie das Lidl? Lala, lala, lala. Wie ich denn alles werde sein. Mit mir, keine Nacht dir zu lang.
Da er sie fester an sich drückt, reißt er sich los und stößt ihn heftig zurück.
Sophie, ist recht ein familiärer Mann, der Herr Baron. Ja. Man delektiert sich, was er alles für Einfälle hat.
Wahrhaftig und ja, ich hab heute ein lerchenaues Glück. Gibt gar nichts auf der Welt, was mich so enflammiert und also vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz.
Der Notar, dort gibt's Geschäften. Jetzt muss mich dispensieren, bin dort von Wichtigkeit. Indessen, der Vetter Tafel leistet dir Gesellschaft.
Wenn's jetzt belieben geht, Herr Schwiegersohn.
Ja, natürlich wird's belieben. Hab nichts dawider, wenn du ihr möchtest Augen machen, Vetter Tafel. Jetzt oder künftig hin ist noch ein rechter Rührnicht an. Betracht's als förderlich, je mehr sie degurgiert wird, ist wie bei einem jungen, ungerittenen Pferd. Kommt alles dem Angetrauten letzterdings zu gut, wo ferner sein ehrlich Privilegium zu Nutz zu machen weiß.
Und der Baron geht gravitätisch, gefolgt von Faninal und dem Notar, ab.
Markusin, willst du das Mannsbild da heiraten?
Nicht um die Welt. Mein Gott, wäre ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnte.
Was ist es, dass sie mich bitten möchte? Sag sie mir schnell.
Oh mein Gott, dass er mir halt hilft. Und er wird mir nicht helfen wollen, weil er halt sein Vetter ist.
Nein, ein Vetter aus Höflichkeit. Gott sei Lob und Dank, habe ihn vor dem gestrigen Tag nie gesehen.
Quer durch den Vorsaal flüchten einige von den Mägden des Hauses, denen die Lerchen auch schon bedienten, auf den Fersen sind. Der faninalsche Haushofmeister kommt verstört hereingelaufen.
Die Lerchenauschen sind voller Brandwein gesoffen und gehen aufs Gesinde los. 20 Mal Ärger als Türken und Krawaten.
Hol unsere Leute, wo sind die?
Sie läuft mit dem Haushofmeister ab. Alles verliert sich. Sophie und Octavian bleiben allein.
Zu ihm hätte ich ein Zutrauen, mon Cousin, so wie zu niemand auf der Welt. Dass er mir könnte helfen, wenn er nur den guten Willen hätte.
Erst muss sie sich selber helfen, dann helfe ich ihr auch. Tu sie das erst für mich, dann tue ich was für sie.
Was ist denn das, was ich zuerst tun muss?
Das wird sie wohl wissen.
Und was ist das, was er für mich tun will? Wo sag er mir's?
Nun muss sie ganz allein für uns zwei einstehen.
Wie? Für uns zwei? Oh, sag es noch einmal.
Für uns zwei.
Ich habe im Leben so was Schönes nicht gehört.
Für sich und mich muss sie sich wehren und bleiben, was sie ist.
Sophie nimmt seine Hand, er küsst sie schnell auf den Mund.
Ich muss jetzt als ihren Freund mich zeigen und weiß noch gar nicht wie. Mir ist so selig, so eigen, dass ich dich halten darf. Gib Antwort, aber gib sie mit Schweigen. Bist du von selber so zu mir gekommen? Ja oder nein?
Du musst es nicht mit Worten sagen. Hast du es gern getan? Sag, oder nur aus Not so alles zu mir hergetragen, dein Herz, dein liebliches Gesicht. Sag, ist dir nicht das irgendwo in irgendeinem schönen Traum, das einmal schon so war? Spürst du's wie ich? Sag, spürst du's so wie ich?
Ich möchte mich bei ihm verstecken und nichts mehr wissen von der Welt. Wenn er mich so in seinen Armen hält, kann mich nichts Hässliches erschrecken. Da bleiben möchte ich. Da. Und schweigen, was mir auch geschehe. Geborgen, wie der Vogel in den Zweigen stillstehen und spüren. Er ist in der Nähe. Mir müsste Angst und Bang im Herzen sein. Stattdessen fühle ich Freud und Seligkeit und keine Pein. Ich könnte es nicht mit Worten sagen. Habe ich was Unrechtes getan? Ich war halt in der Not, da war er mir nah. Da war es sein Gesicht, sein Auge, jung und licht, auf das ich mich gericht. Sein liebes Gesicht. Er muss mir seinen Schutz vergönnen. Was er will, werd ich können. Bleib er nur bei mir.
Waldsacki und Anina sind lautlos hereingeschlichen und kommen langsam auf den Zehen näher. Octavian zieht Sophie an sich und küsst sie auf den Mund. In diesem Augenblick springen die Italiener vor, Anina packt Sophie, Waldsacki fasst Octavian.
Herr Baron von
Lerchenau!
Herr Baron von Lerchenau, lauf und ohne seine Gnade, schnell, nur schnell, ich muss halten diese Herr!
Lass dich die Fräulein aus, läuft sie mir weg?
Herr Baron von Lerchenau!
Herr Baron von Lerchenau, komm zu sehen, die Fräulein Brau!
Mit einem jungen Kavalier, kommen eilig, kommen hier, Echo!
Der Baron tritt aus der Tür. Die Italiener lassen ihr Opfer los, springen zur Seite, verneigen sich mit vielsagenden Gebärde. Sophie schmiegt sich ängstlich an Octavian.
Herr Wehrer, Mamsell, was hat sie mir zu sagen? Nun, resolvier sie sich.
Mein Gott, was soll ich sagen? Er wird mich nicht verstehen.
Das werden wir ja sehen.
Euer Liebten muss sich halt vermelden, dass sich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat.
Verändert? Nein, nicht, dass ich wüsste.
Warum soll er es jetzt erfahren? Die Fräulein...
Nein, er ist nicht faul, er weiß zu profitieren mit seinen 17 Jahren. Ich muss ihm gratulieren.
Die Fräulein...
Ist mir ordentlich, ich sehe mich selber. Muss lachen über den Filou, den Pudeljungen.
Die Fräulein...
Nein, sie ist wohl stumm und hat ihn angestellt für ihren Advokaten.
Die Fräulein...
Nein, ich bringe den Mund nicht auf, spreche er für mich.
Die Fräulein ist eine Kreuzerkomödie wahrhaftig. Jetzt echappier sich, sonst reißt mir die Geduld.
Die Fräulein, kurz und gut, die Fräulein mag ihn nicht.
Sei er da außer Sorg, wird schon lernen, mich mögen. Kommen Sie da jetzt hinein, wird gleich an Ihrer sein, die Unterschrift zu geben.
Um keinen Preis gehe ich an seine Hand hinein. Wie kann ein Kavalier so ohne Zartheit sein?
Versteht er Deutsch? Die Fräulein hat sich resolviert. Sie will euer Gnaden ungeheirat lassen, in Zeit und Ewigkeit.
Mankare, Jungfernred, ist nicht gehauen und nicht gestochen. Verlaub sie jetzt.
Wenn nur so viel in ihm ist von einem Kavalier, so wird ihm wohl genügen, was er gehört hat von mir.
Gratuliere sie sich nur, dass ich ein Auge zudruck. Daran mag sie erkennen, was ein Kavalier ist.
Ich achte mitnichten für einen Kavalier.
Wahrhaftig wüsste ich nicht, dass er mich respektiert. Und wäre er nicht verwandt, es wäre mir jetzt so schwer, dass ich mit ihm nicht übereinander käme. Kommen Sie, gehen zum Herrn Vater dort hinüber, ist bereits der nähere Weg.
Ich hoffe, er kommt vielmehr mit mir jetzt in das Haus. Ist dort ein recht bequemer Garten.
Bewahre, wäre mir jetzt so nicht genehm. Lass um alles den Notare nicht warten, wäre gar ein Affront für die Jungfer Braut.
Beim Satan, er hat eine dicke Haut. Ich schreie sie mir jetzt in sein Gesicht. Ich achte ihn für einen Filou, einen Mitgiftjäger.
Sophie reißt sich vom Baron los.
Einen durchtriebenen Lügner und schmutzigen Bauer, einen Kerl ohne Anstand und Ehre.
Und flüchtet zu Octavian.
Und wenn es sein muss, gebe ich ihm auf den Fleck die Leer.
Was so ein Bub in Wien mit 17 Jahren schon für ein vorlaut Mundwerk hat. Doch Gott sei Lob, man kennt in hiesiger Stadt den Mann, der vor ihm steht, heut bis hinauf zu kaiserlicher Majestät. Man ist heut, was man ist und braucht sich zu beweisen. Das lasse sich gesagt sein und gib mir den Weg da frei.
Die leichenauische Livree ist vollzählig in der Mitteltür aufmarschiert.
Wäre mir wahrhaftig leid, wenn meine Leute da hinten...
Ach, untersteht er sich seine Bedienten hineinzumischen in unseren Streit? Jetzt ziehe oder Gnade in Gott!
Die Leichenauischen, die schon einige Schritte vorgerückt waren, werden durch diesen Augenblick einigermaßen unschlüssig.
Was wird denn jetzt geschehen?
Vor einer Dame, pfui, so sei er doch gescheit.
Octavian fährt wütend auf ihn los. Der Baron zieht, fällt ungeschickt aus und hat schon die Spitze von Octavians Degen im Oberarm. Die Leichenauischen stürzen vor.
Mord, Mord, mein Blut! Zu Hilfe, Mörder!
Die Diener stürzen alle zugleich auf Octavian los. Dieser springt nach rechts hinüber und hält sie sich vom Leib, indem er seinen Degenblick schnell um sich kreisen lässt. Valzacchi und Anina eilen auf den Baron zu, den sie stützen und auf einem der Stühle in der Mitte niederlassen.
Ich habe ein hitzig Blut um Erz, um Leinwand verbannt, Herr. Ich verblut mich auf eins, zwei aufhalten den. Um Polizei! Um Polizei!
Die sämtliche Faninalsche Dienerschaft, auch das weibliche Hausgesinde, Küchenpersonal, Stallpagen sind hereingeströmt.
Der junge Kavalier und das Fräulein Braut, versteht's? Waren im Geheimen schon recht vertraut, versteht's?
Wer mir zu nahe kommt, der lernt beten. Was da passiert ist, das kann ich vertreten.
Alles geht durcheinander. Furchtbar, was mir ein Blitz für ihr erzwungen hat. Ich spüre seine Hand im Jungschlüssel.
Liebster.
Die Leichenhäuschen haben von Octavian abgelassen und gehen nun auf die ihnen zunächst stehenden Mägde handgreiflich los. Leinwand her, Verband machen, Fetzen aus dem Wand machen, vorwärts kann ich von Panaden, Leinwand her für seine Gnaden. Die Leichenauschen machen Miene, sich zu diesem Zweck der Hemden der jüngeren und hübscheren Mägde zu bemächtigen.
Ich kann ein jedes Blut mit Ruhe fließen sehen, nur bloß das meine ich nicht. Oh,
so tu sie doch was gescheit, so rette sie doch mein Leben, oh.
In diesem Augenblick stürzt Faninal herein.
Herr Schwiegersohn, wie ist ihm denn? Mein Herr und Heiland, dass ihm in mein Palais das hat passieren müssen. Gelaufen um den Medikus, geflogen, meine 10 Teilen Pferd zu Tod erhetzt. Der hatte niemand von meiner Livree dazwischenfahren mögen. Fütter ich dafür ein Schockbaum Lammerlacken, dass mir solche Schand passieren muss in meinem neichen Stadtpalais. Hätte wohl von eurer Lieben eines anderen Anstands mich verzeihen.
Und
das schöne, freiherrliche Blut, was auf dem Boden rinnt. Pui, so eine ordinäre Metzgerei.
Auf heute so ein jung und hitzig Blut ist nicht zum Stillen.
War mir von eurer Lieben hochgräflicher Gegenwart all ihr wahrhaftig einer anderen Freud gewärtig.
Ich bin außermaßen sehr betrübt über den Vorfall. Ich bin aber auch so schuld. Zu einer mehr gelegenen Zeit erfahren euer Liebten wohl den Hergang aus ihrer Fräulein Tochter.
Ja, da möchte ich recht sehr bitten.
Wie Sie befehlen, Vater. Ich werde Ihnen alles sagen. Der Herr dort hat sich nicht so, wie er sollt, betragen.
Hey, von wem redet sie da? Von Ihrem Herrn zukünftigen? Na, ich will nicht hoffen, wäre mir keine Manier.
Ist nicht der Fall. Sehe mitnichten an dafür.
Sieht ihn nicht an?
Nicht mehr. Bitte dafür um gnädigen Pardon.
Sieh dich nicht an, nicht mehr. Mich um Pardon. Liegt dort gestochen. Steht bei ihr, der Junge. Blamage. Mir auseinander, meine Ehe. Alle Neidhammel von der Wieden oder Leimgrum auf in der Ehe. Der Medikus stirbt mir wohl möglich. Sie reifert ihn. Möchte eurer Liebten recht in aller Devotion gebeten haben, schleunig sich von ihr zu retirieren und nimmer wieder zu erscheinen. Hör sie mich. Sie heirate ihn. Und wenn er sich verbluten tät, so heirate sie ihn als Toter.
Heirate den Herrn dort nicht lebendig und nicht tot. Sperr mich zuvor in meine Kammer ein.
Er sperrst dich ein. Es sind leid genug im Haus, die dich in Wagen tragen werden.
Spring aus dem Wagen noch, der mich zur Kirche führt.
Springst aus dem Wagen noch nach. Ich sitz neben dir, werd dich schon halten.
Gib halt dem Pfarrer am Altar. Nein. Anstatt Ja zur Antwort.
Gib's Nein, anstatt Ja zur Antwort. Ich steck dich in ein Kloster, Sande Pete. Marsch mir aus den Augen, lieber heute als morgen, auf Lebenszeit.
Bitte um Pardon, bin doch kein schlechtes Kind, vergeben Sie mir nur dies eine Mal.
Auf Lebenszeit.
Sei Sie nur ruhig, Liebste, um alles. Sie hört von mir, lebt Sie wohl.
Auf Lebenszeit.
So geh doch nur dem Vater aus den Augen, komm mit.
Ein Schluck von was zu trinken?
Ja, ein Wein, ein Bier, ein Hippokrat mit Ingwer. So einen Herrn zuruft miserabel in meinem Stadtpalais. Sie heiratet ihn um desto früher. Bin Manns genug.
Ist gut, ist gut.
Manns genug. Küsse ihm die Hand für seine Geht und Aufsicht. Gehört alles ihm im Haus. Ich laufe, ich bringe ihm ab. Ein Kloster ist so gut. Seine außer Sorg. Weiß, was ich Satisfaktion ihm schuldig bin.
Und er stürzt ab.
Da liege ich. Was einem Kavalier nicht alles passieren kann in dieser Wiener Stadt. Wäre nicht mein Gusto hier. Da ist er ins Gott so sehr in Gottes Hand. Wäre lieber schon daheim.
Oh, oh, der Satan. Oh, oh. Sakraments, verfluchter Bub, nicht trocken hinterm Ohren, Fuchtel mit Spade. Welischer Hundsbub das? Dich sollte nur erwischen, in Hundezwinger sperre ich dich bei meiner Seele, in Hühnerstall, in Schweinekofen, die die Kuranzen, solltest alle Engel singen hören.
Schenk er nur ein, da schnell. Hm? Und doch, muss lachen, wie sich so ein Loder mit seinen 17 Jahren die Welt imaginiert. Mein Gott weiß, wie er mich konterkariert. Umgekehrt ist auch gefahren. Möcht um alles nicht, dass ich dem Mädel sein rebellisch Aufbegehren nicht verspüret. Gibt auf der Welt nichts, was mich enflammiert und also vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz. Ja, Medicus, verfüge sich voraus, mache das Bett aus lauter Federbetten, ich komm. Erst aber trinke ich noch Marschierer, nur indessen, no. Ohne mich, ohne mich, jeder Tag dir so bang.
Anina schleicht sich verstohlen herein und winkt ihm geheimnisvoll mit einem Brief.
Für mich?
Von der Bewussten.
Wer soll da gemeint sein?
Nur eigenhändig insgeheim zu übergeben.
Zeig sie den Wisch. Such sie in meiner Tasche meine Brillen. Nein, such sie nicht. Kann sie Geschriebenes lesen? Da.
Herr Kavalier,
ja?
Den morgigen Abend hätte ich frei. Sie haben mir schon gefallen. Nur geschamt habe ich mich vor der fürstlichen Gnaden, weil ich noch quasi jung bin. Das bewusste Mariando. Kammerzofel und Verliebte.
Verliebte.
Wenn der Herr Kavalier den Namen nicht schon vergessen hat. Ich warte auf Antwort.
Sie warte auf Antwort. Geht alles recht am Schnürl, so wie Zaus, und hat noch einen anderen Schick dazu. Ich hab heute schon einmal ein Lärchen aus Glück. Kommen Sie nach Tisch, gebe die Antwort nachher schriftlich.
Ganz zu Befehl, Herr Kavalier. Vergessen nicht der Bote.
Ohne mich, jeder Tag dir super.
Vergessen nicht der Bote in euer Gnaden.
Das später, alles auf einmal, dann zum Schluss. Sie wart auf Antwort, dreht sie ab, indessen schafft sie ein Schreibzeug in mein Zimmer hin dort drüben, dass sie die Antwort dann diktiere. Mit mir, keine Nacht hier zu lang.
Ein Extrazimmer in einem Gasthaus. Im Hintergrund ein Alkoven, darin ein Bett. Der Alkoven durch einen Vorhang verschließbar. Auf einem für zwei Personen gedeckten Tisch steht ein großer, vielarmiger Leuchter. Das Zimmer halbdunkel. Anina als Dame in Trauer gekleidet. Valzacchi richtet ihr den Schleier, zupft da und dort das Kleid zurecht, mustert sie, zieht einen Crayon aus der Tasche und ermalt ihr die Augen. Die Tür wird vorsichtig geöffnet, ein Kopf erscheint, verschwindet wieder. Dann kommt eine nicht ganz unbedenklich aussehende, aber ehrbar gekleidete Alte hereingeschlüpft, öffnet lautlos die Tür und lässt respektvoll Octavian in Frauenkleidern mit einem Häubchen, wie es die Bürgermädchen tragen, eintreten. Anina erkennt nicht sofort den Verkleideten. Sie kann sich vor Staunen nicht fassen, knickst dann tief. Octavian greift in die Tasche. Man sieht, dass er unter dem Reifrock Männerkleider und Reitstiefel anhat und wirft Valzacchi eine Börse zu. Valzacchi und Anina küssen ihm die Hände. Indessen sind fünf verdächtige Herren eingetreten. Valzacchi bedeutet sie mit einem Wink zu warten. Eine Uhr schlägt halb. Valzacchi zeigt Octavian, es ist hohe Zeit. Octavian geht eilig ab. Valzacchi nimmt indessen die Verdächtigen nach vorn Er bedeutet einem, ihm zu folgen, öffnet lautlos eine Falltür, lässt den Mann hinabsteigen, schließt wieder die Falltür. Dann winkt er zwei zu sich, schleicht ihnen voran bis an die Eingangstür, steckt den Kopf heraus, vergewissert sich, dass niemand zusieht, winkt die zwei zu sich und lässt sie dort hinaus. Dann führt er die beiden Letzten leise mit Annina ins Nebenzimmer. Nun klatscht er in die Hände. Der eine Versteckte hebt sich mit halbem Leib aus dem Boden hervor. Zugleich erscheinen über dem Bett und anderen Stellen Köpfe. Auf Valzakis Wink verschwinden dieselben ebenso plötzlich. Die geheimen Schiebetüren schließen sich. Dann beginnt er, die Kerzen auf dem Tisch anzuzünden. Kellner kommen und helfen ihm dabei. Sie entzünden die Leuchter auf dem Kamin, auf dem Buffet, dann die zahlreichen Wandarme. Valzaki öffnet nun die Mitteltür. Man hört aus dem Vorsaal Tafelmusik. Valzaki eilt dienstbeflissen zur Mitteltür und verneigt sich. Der Baron Ox erscheint, den Arm in der Schlinge. Er führt Octavian an der Linken. Der Leiblakai folgt ihnen. Der Baron bemerkt die Kellner, die noch mehr Kerzen anzünden wollen, winkt ihnen, sie sollten es sein lassen und löscht einige ihm zunächst brennende aus. Valzaki zeigt dem Baron diskret den Alkoven und durch eine Spalte des Vorhangs das Bett. Der Wirt mit mehreren Kellnern eilt herbei, den vornehmen Gast zu begrüßen.
Aber Herr Gnaden, noch weitere Befehle?
Befehl mehr Lichter.
Ein größeres Zimmer.
Befehl mehr Silber auf dem Tisch.
Verschwind's. Macht's mir das Magel nicht verrückt. Was will die Musik? Hab sie nicht bestellt.
Schaffen vielleicht, dass man sie näher hört. Im Vorsaal da, als Tafelmusik.
Außer die Musik, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da?
Ein blindes Fenster nur. Darf aufgetragen werden.
Buckze! Servieren wird mein Kammerdiener da. Einschenken tue ich selber, verstehst du?
Valzaki schiebt alle zur Tür hinaus.
Er ist ein braver Kerl, Valzaki. Wenn er mir hilft, die Rechnung runterdrucken, dann fällt was ab für ihn. Kostet sicher hier ein Martergeld.
Der Baron führt Octavian zu Tisch. Der Lakai am Buffet sieht mit unverschämter Neugierde der Entwicklung des Tête-à-Tête entgegen. Ja. Stellt Karaffen mit Wein vom Buffet auf den Esstisch. Der Baron schenkt ein, Octavian nippt. Der Baron küsst Octavian die Hand, Octavian entzieht ihm die Hand. Der Baron winkt dem Lakai abzugehen. Octavian schiebt sein Glas zurück.
Nein, 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 nein. Ich trinke keinen Wein.
Geh, Herzl, was denn? Mach doch keine Faxen.
Nein, nein, ich bleib nicht da.
Tut, als wenn er fort wollte.
Sie macht mich desperat.
Oh, ich weiß schon, was Sie glauben. Oh, sie ist schlimmer, Herr.
Sag mal, die Pieks, ich schwör bei meinem Schutzpatron.
Octavian tut sehr erschrocken, läuft, als ob er sich irrte, statt zur Ausgangstür gegen den Alkoven, reißt den Vorhang auseinander.
Jesus Maria, steht ein Bett drin, ein mordsmäßig großes. Ja, mei, wer schläft denn da?
Das wird sie schon sehen. Jetzt kommen Sie, setzen Sie sich schön, kommt gleich mehr mit Essen. Hat sie denn keinen Hunger nicht?
Er legte die Hand um die Taille.
Hm? Oh weh, muss ich doch ein Bräutigam tun sein.
Ach, geht los, Sie schon einmal das fade Wort. Sie hat doch einen Kavalier vor sich und keinen Seifensieder. Ein Kavalier lässt alles, was ihm nicht konveniert, da draußen vor der Tür. Hier sitzt kein Bräutigam und keine Kammerjungfer nicht. Hier sitzt mit seiner Allerschönsten ein Verliebter beim Souper.
Der Moment für den ersten Kuss scheint ihm gekommen. Wie sein Gesicht dem der Partnerin ganz nahe ist, durchzuckt ihn jäh die Ähnlichkeit mit Octavian.
Hä? Ist er ein Gesicht, verfluchter Bub, verfolgt mich als ein Wachmann im Traum.
Was meint er denn?
Sieht einem ähnlich, einem gottverfluchten Kerl.
Ach geh, das habe ich noch nicht gehört.
Der Baron, nun wieder versichert, dass es die Zofe ist, zwingt sich zu einem Lächeln, aber der Schreck ist ihm nicht ganz aus den Gliedern. Er muss Luft schöpfen und der Kuss bleibt aufgeschoben. Der Mann unter der Falltür öffnet zu früh und kommt zum Vorschein. Er verschwindet sofort, aber der Baron erblickt ihn gerade noch und erschrickt heftig.
Was war denn das? Hat sie den nicht gesehen?
Da ist ja nix.
Da ist ja nix. So? Und da ist auch nix?
Fährt mit der Hand über ihr Gesicht.
Da ist mein Gesicht.
Der Baron atmet schwer, schenkt sich ein Glas Wein ein.
Da ist ihr Gesicht und da ist nichts. Mir scheint, ich habe die Kongestion.
Es ist ihm ängstlich zumute. Die Tür geht auf, der Lakai kommt und serviert.
Die schöne Musik.
Ist mein Leiblied, weißt du das?
Da muss man weinen.
Was?
Was gar so schön ist.
Was? Weinen? War nicht schlecht. Kreuzlustig muss sie sein, die Musik geht ins Blut. Spürt sie es jetzt? Auf die Letzte spürt sie es daher, dass sie aus mir kann machen alles frei, was sie nur will.
Der Lakai verschwindet auf einen heftigen Wink des Barons.
Es ist ja eh alles eins, was ein Herz auch noch so gar begehrt. Geh, es ist ja alles nicht drum wert.
Was denn, ist ja wohl der Mühe wert.
Wie die Stund hingeht, wie der Wind verweht, so sind wir bald alle zwei dahin. Menschen sind wir heute,
ja.
Richten's nicht mit Gewalt. Weint uns niemand nach, nicht dir nicht und nicht mir.
Macht sie der Wein leicht immer so, ist ganz gewiss ihr Mieder, das aufs Herzerl ihr druckt.
Er will ihr das Mieder aufschnüren.
Jetzt wird's vor allem mir ein bisschen heiß.
Schnell entschlossen nimmt er seine Perücke ab und sucht sich einen Platz, sie abzulegen. In dem erblickt er ein Gesicht, das sich wieder aus dem Alkoven zeigt und ihn anstarrt. Hm? Das Gesicht verschwindet gleich wieder. Er sagt sich Kongestion und verscheucht den Schrecken. Sieht nun wieder die Zofe, willenlos wie mit gelösten Gliedern dasitzen, das ist stärker als alles und er nähert sich ihr zärtlich. Da meint er wieder das Gesicht Octavians zu erkennen und fährt abermals zurück. Mariandl rührt sich kaum. Der Baron zwingt Munterkeit in sein Gesicht zurück. Da fällt sein Auge auf einen fremden Kopf, der aus der Wand hervorstarrt. Nun ist er maßlos geängstigt.
Ah.
Er schreit auf, ergreift die Tischglocke und schwingt sie wie rasend.
Da und da und da und da!
Plötzlich springt das angeblich blinde Fenster auf, Anina in schwarzer Trauerkleidung erscheint und zeigt mit ausgestreckten Armen auf den Baron.
Und da?
Es ist mein Mann. Er ist's.
Was ist denn das?
Das Zimmer ist verhext.
Es ist mein Mann. Ich lege Beschlag auf ihn. Gott ist mein Zeuge. Sie sind meine Zeugen. Gerichte, hohe Obrigkeit. Die Kaiserin muss ihn mir wiedergeben.
Was will das Weibsbild da von mir? Herr Wirt, was will der dort und der und der und der? Der Teufel freit mit dir sein gottverfluchtes Extrazimmer.
Er wagt mich zu verleugnen? Oh, er tut, als ob er mich nicht hätte kennen.
Ich hab wahrhaftigen Gott das Möbel nie gesehen. Der Barassierer mich und bloß hervorzervieren. Ich hab sein Beisel heute zum letzten Mal betreten.
Ach, es ist wahr, was mir berichtet wurde. Er will ein zweites Mal heiraten, der Infame. Ein zweites unschuldiges Mädel, wie ich es war.
Oh, euer Gnaden. Bin ich in einem Narrenturnkreuzelement? Bin ich der Baron von Lerchenau oder bin ich es nicht?
Ja, ja, du bist es. Und so wahr als du es bist, bin ich es auch. Und du erkennst mich wohl. Leupold, bedenke. Leupold, Anton von Lerchenau, dort oben richtet dich ein Hörer.
Kommt mir bekannt vor. Haben doppelte Gesichter alle miteinander. Die arme Frau Baronin.
Vier Kinder zwischen 4 und 10 Jahren stürzen herein und auf den Baron zu.
Kinder, hebt eure Hände auf zu mir!
Ich rasiere mich von denen, da Herr Wirt! Von der, von dem, von dem, von dem!
Sag ich, ist der alte Fort für ein Faninal zu holen?
So gleich in Anfang, wenn so leicht so ist, denn
halten zu Gnaden, Herr Baron, gehen nicht so weit. Könnten recht böse Folgen spüren, bitterböse.
Was, ich was gespüren von dem Möbel? Da hab ich mich nicht angerührt, nicht mit der Feuerzahl!
Die Bigamie ist halt kein Spaß, ist gar ein Kapitalverbrechen.
Ich grad euer Gnaden, sein vorsichtig. Die Sittenpolizei sind gar nicht tolerant.
Die Bigamie, die Sittenpolizei.
Papa, 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 schmeiß er hinaus, das Trauerpferd! Spült das Gelichte leicht alles unter einem Leder? Seien wir in Frankreich, seien wir unter Kurutzen oder in kaiserlicher Hauptstadt? Polizei.
Raus doch! Polizei! Die wollen herzustellen und einer Staatsperson zu ihm zu rein!
Mein renommiertes Haus, das muss mein Haus erleben!
Okay,
Was machen wir? Die Polizei?
Verlasse sich auf mich und lass es gehen, wie es geht.
Zu Eurer Exzellenz Befehl. Der Kommissar.
Halt! Keiner rührt sich. Was ist los? Wer hat am Hüftschirm? Wer hat Skandal gemacht?
Ist alles in Ordnung jetzt? Bin mit ihm wohl zufrieden, hab gleich verhofft, dass in Wien alles so wie am Schnürl geht. Schaffe mir das Pack da vom Hals, ich will in Ruhe supieren.
Wer ist der Herr? Was gibt dem Herrn Befugnis? Ist er der Wirt?
Mich dem Herrn Oberkommissarius schönstens zu rekommandieren.
Und die Wirtschaft da rekommandiert ihn schlecht. Wer ist der jetzt, voranfangen?
Herr Kommissar, der Herr Baron...
Der große Dicke da?
Das ist der Herr Baron von Lerchenau.
Genügt nicht.
Was?
Hat der Personen neue bei, die für ihr Zeugnis geben?
Gleich bei der Hand, da hier mein Sekretär, ein Italiener.
Ich exkluziere mich, ich weiß nichts. Die Herr kann sein Baron, kann sein auch nicht. Ich weiß von nichts.
Das ist doch stark wellisches Luderfeuches.
Fürs Erste moderiere es ich.
Oh mein Gott, in die Erden möchte ich sinken. Heilige Mutter von Maria Tafel.
Wer ist dort die junge Person?
Die? Niemand. Sie steht unter meiner Protektion.
Ja, selber, wir bald eine Protektion sehr nötig haben. Wer ist das junge Ding? Was macht sie hier? Ich will nicht hoffen, dass er ein gottverdammter Deponierer und Verführer ist. Du kennst ihm schlechter gehen. Wie kommt er zu dem Mädel? Antwort will ich.
Ich geh ins Wasser.
Er rennt gegen den Alkoven, wie um zu flüchten, und reißt den Vorhang auf, sodass man das Bett friedlich beleuchtet dastehen sieht.
Herr Wirt. Was sehe ich da? Ja, was für ein Handwerk treibt denn er?
Ja, wenn ich Personen von Stand zum Speisen oder Nachtmahl habe...
Halt er den Mund! Ich nehme ihn später vor. Jetzt zähle ich noch bis drei. Dann will ich wissen, wie er da zu dem jungen Bürgermädchen kommt. Ich will nicht hoffen, dass er sich einer forschen Aussage wird unterfangen.
Er wird wohl kein Anstand sein bei ihm, Herr Kommissar, wenn eine Standsperson mit seiner ihm verlobten Braut um 9 Uhr abends sein Souper einnehmen tut.
Das wäre seine Braut? Gebe er den Namen an vom Vater und Logis. Wenn seine Angabe stimmt, mag er sich mit der Jungfer retirieren.
Ich bin wahrhaftig nicht gewohnt, in dieser Weise...
Mach jetzt ein Aussage oder ich ziehe andere Seiten auf!
Werd nicht mankieren, ist die Jungfer Fanny nahe. Sophia, Anna... Barbara, eheliche Tochter des wohlgeborenen Herrn von Fanenal, wohnhaft am Hof im eigenen Palais.
An der Tür haben sich Personal, andere Gäste, auch einige der Musiker neugierig angesammelt. Herr von Fanenal drängt sich durch sie durch.
Zu still? Was wird von mir gewünscht? Wie sieht er aus? War mir vermutet, nicht zu dieser Stunde in ein gemeines Beißel depeschiert zu werden.
Wer hat ihn hierher depeschiert in des Dreiteufels Namen?
Was soll mir die saudumme Frage, Herr Schwiegersohn? Woher Monsieur die Tür einrennen lässt mit Botschaft, ich soll sehr schnell herbei und ihm in eine üble Lage souvenieren, in der er unverschuldeterweise geraten ist.
Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm?
Nichts von Bedeutung, ist bloß ein Bekannter, hält sich bei Zufall hier im Gasthaus auf.
Der Herr gibt seinen Namen an.
Ich bin der Edle von Fanenal.
Somit ist dies der Vater.
Beleid war nicht die Spur. Ist was? Ein Verwandter, ein Bruder, ein Neveu. Der wirkliche ist noch einmal so dick.
Du, was geht hier vor? Wie sieht er aus? Ich bin der Vater, freilich.
Das weitere findet sich, verzieh er sich.
Ich muss schon bitten.
Vor Helm in Teufelsnamen.
Mein Name und er in einen solchen Händel zu melieren, Herr Schwiegersohn.
Ist eine Idee fix. Benennt mich also nur im Spaß.
Ja, genügt schon. Ja. Er erkennt demnach in diesem Herrn hier seinen Schwiegersohn.
Sehr wohl. Wieso sollte ich ihn nicht erkennen? Leicht, weil er keine Haare nicht hat.
Und er erkennt nunmehr wohl auch in diesem Herrn, wohl oder übel, seinen Schwiegervater.
So, lala. Ja, wird schon dasselbe sein. War heute den ganzen Abend gar nicht recht beinand. Kann meinen Augen heute nicht trauen, muss ihm sagen. Liegt hier was in der Luft. Man kriegt die Kongestion davon.
Dagegen wird von ihm die Vaterschaft zu dieser ihm verbatim zugeschobenen Tochter geleugnet.
Meine Tochter? Da der Fetzen gibt sich für meine Tochter aus?
Ein Spaß, ein purer Missverstand. Der Wirt hat dem Herrn Kommissarius da was vorerzählt von meiner Brautschaft mit der Fanenalischen.
Kein Wort, Herr Kommissarius. Laut eigener Aussage...
Das Weib will irritieren, kommt am Pranger, wird ausgepeitscht. Wird eingekasselt in ein Kloster!
Nach Hause, morgen der Früh, gehen alles auf. Er weiß, was ihm schuldig ist.
Laut eigener Aussage. Meine Tochter soll herauf, sitzt unten in der Tagschließ, im Galopp herauf. Das zahlt er teuer. Bringt ihn vors Gericht.
Jetzt macht er einen rechten Palabatsch für nichts und wieder nichts. Ein Kavalier braucht eine Rossgeduld. Parole d'honneur, ich will mein Perücken.
Was ist denn das?
Gar nichts, ein Schwindel. Kenn nicht das Bagage. Sie sagt, dass sie verheiratet war mit mir. Geben Sie der Schanze mit der Pontius ins Credo.
Sophie kommt eilig herein, man macht ihr Platz.
Da schau dich um. Da hast du den Herrn Bräutigam. Da, die Familie von dem sauberen Herrn. Die Frau mit samtig Kinder. Da, das Weibsbild gehört linke Hand dazu. Nein, nein, das bist ja du, laut eigener Aussage. Möchtest in die Ehren sinken, was? Ich auch.
Bin herzensfroh. Sehe mich nicht an dafür.
Sieh die nicht an dafür. Sieh die nicht an dafür. Mein schöner Name. Ich trau mich nimmer über den Graben. Kein Hund nimmt mehr ein Stückel Brot von mir. Oh, Erfilou. Mir wird nicht gut.
Bediente springen hinzu, fangen ihn auf und tragen ihn ins Nebenzimmer. Sophie ist angstvoll um ihn bemüht.
Die Zoll, ich gehe für Sie jetzt noch aus.
Na, irrt er sich. Mit ihm jetzt weiter im Verhör.
Auf den Wink des Kommissarius entfernen die Wächter alle übrigen Personen aus dem Zimmer.
Lass es jetzt gut sein. War ein Spaß. Ich sag ihm später, wer das Mädel ist. Gebe ihm mein Wort, ich heirate sie wahrscheinlich noch einmal. Da hinten dort, das klumpert, ist schon stark. Da sieht er, wer ich bin und wer ich nicht bin.
Ich gehe nicht mit dem Herrn.
Ich heirate sie, verhält sie sich mit mir. Sie wird noch Frau Baronin. So gut gefreut sie mir.
Herr Kommissar, ich gebe was zu Protokoll. Aber der Herr Baron darf nicht zuhören dabei.
Der Kommissarius begleitet Octavian bis an den Alkoven. Octavian verschwindet hinter dem Vorhang. Der Kommissarius scheint sich zu amüsieren und ist den Spalten des Vorhangs ungenierterweise nahe.
Was geschieht denn dort? Ist wohl nicht möglich, dass der Lackel... Das heißt, ihr Sittenpolizei ist eine Jungfer, steht unter meiner Protektion. Beschwer mich, ich hab da ein Wörtel drein zu reden.
Ihre hochfürstliche Gnaden, die Frau Fürstin Feldmarschallin.
Die Kellner reißen die Türe auf, dann erscheint die Marschallin. Der kleine Neger trägt ihre Schleppe.
Aha. Bin glücklich übermaßen, hab die Gnade kaum meritiert, schätzt der Gegenwart hier als ein Freundstück ohne Gleichen.
Fürstliche Gnaden, melde mich gehorsamst als Vorstadt und der Kommissarius.
Er sieht, Herr Kommissar, die Durchlaucht haben selber sich bemüht. Ich denke, er weiß, woran er ist.
Er kennt mich, Kommissar. Kenne ich ihn nicht auch? Mir scheint beinahe.
Sehr wohl.
Dem Herrn Feldmarschall seine brave Ordonnanz gewesen.
Fürstliche Gnaden zu Befehl.
Octavian, wieder in Männerkleidung, tritt zwischen den Vorhängen hervor, sobald der Baron ihm den Rücken kehrt.
War anders abgemacht. Marie-Therese, ich wundere mich.
Die Marschallin, als hörte sie ihn nicht, hat fortwährend den erwartungsvollen Blick auf den Baron gerichtet, der in äußerster Verlegenheit versucht hatte, sich gegen die Tür zu stemmen, die nun mit Gewalt geöffnet wird. Zwei faninalsche Diener lassen Sophie eintreten.
Hab ihn von meinem Herrn Vater zu vermelden.
Ist jetzt so nicht die Zeit, Kreuzelement. Kann sie nicht warten, bis das man näher rufen wird? Meint sie, dass ich sie hier in Beisel präsentieren werde?
Er wird mich keinem Menschen auf der Welt nicht präsentieren, dieweil ich mit ihm auch nicht so viel zu schaffen habe. Und mein Herr Vater lässt ihm sagen, wenn er also weit die Frechheit sollte treiben, dass man seine Nasen nur erblicken wird auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais, so hätte er sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was mein Herr Vater ihm vermelden lässt.
Corpo di Bacco, was ist das für eine ungezogene Sprache?
Die ihm gebührt.
Bin willens, alles Vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen.
Lass er nur gut sein und verschwind darauf eins, zwei.
Wieso denn?
War er sein Dignité und fahr er ab.
Ich? Was?
Mache von mir ein mauvais jeu. So bleibt er quasi doch noch eine Standsperson. Er sieht, Herr Kommissar, das Ganze war heute eine Farce und weiter nichts.
Drück mir. Retiriere mich, ganz gehorsamst.
Das Ganze war heute eine Farce und weiter nichts.
Die Blicke der beiden Frauen begegnen sich. Sophie macht der Marschallin einen verlegenen Knicks.
Bin gar nicht willens.
Proposal, bedeutet er ihm.
Möchten Sie erbitten.
Wer? Was?
Sein Gnaden, der Herr Graf Rofrano, wer denn sonst?
Der Baron, nachdem er sich Octavians Gesicht in der Nähe betrachtet, resigniert.
Ist schon so. Hab genug von dem Gesicht, sind doch nicht meine Augen schuld, ist schon ein Mantel.
Ist eine wienerische Maskerade und weiter nichts.
Ist eine wienerische Maskerade und weiter nichts?
Ah,
spülen alle unter einem Leder gegen meiner.
Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass er mein Mariandel in der Wirklichkeit mir hätte deposchiert. Hab jetzt einen montierten Kopf gegen die Männer. So ganz im Allgemeinen.
Kreuzelement, komm aus dem Staunen nicht heraus. Die Marschallin, Octavian, Mariandel. Weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen Quiproquo mir denken soll.
Er ist, meine ich, ein Kavalier. Da wird er sich halt gar nichts denken. Das ist's, was ich von ihm erwarte.
Bin von so viel Finesse charmiert, kann gar nicht sagen wie. Ein Lerchenauer war noch nie kein Spielverderber nicht. Find deliziös das ganze Quiproquo, bedarf aber dafür nunmehr ihrer Protektion. Bin willens, alles Vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Eh bien, darf ich den Faninal...
Versteht er nicht, wenn eine Sache ein End hat? Die ganze Brautschaft und Affäre und alles sonst, was drum und dran hängt, ist mit dieser Stund vorbei.
Was drum und dran hängt, ist mit dieser Stund vorbei.
Mit dieser Stund vorbei? Mit dieser Stund vorbei?
Ist halt vorbei.
Ist halt vorbei.
In diesem Augenblick öffnet sich die Tür und Waltzaki tritt ein. Mit ihm Annina, die Kellner, Musikanten, Hausknechte, Kutscher, der Wirt, alles strömt herein. Der Baron gibt sein Spiel verloren.
Bleib gut, wir gehen.
Er macht der Marschallin ein tiefes, aber zorniges Kompliment und will zur Tür. Da stellt sich aber Annina frech in den Weg, auch Waltzaki. Die Kellner drängen sich fordernd an ihn, der Wirt präsentiert die Rechnung, die Hausknechte, die Kutscher, die Musikanten verlangen ihre Bezahlung. Sie schreien wild durcheinander, bis es dem Baron und seinem Leiblakai gelingt, sich zu befreien und den Ausgang zu gewinnen. Alle stürmen ihm nach, der Lärm verhallt. Sophie, Octavian und die Marschallin bleiben allein.
Mein Gott, es war nicht mehr als eine Farce. Mein Gott, wie er bei ihr steht. Und ich bin leere Luft für ihn.
War anders abgemacht, Marie-Therese, ich wundere mich. Befiehlt sie, dass ich... Soll ich nicht... Die Jungfer, der Vater...
Geh doch schnell und tue, was sein Herz ihm sagt.
Therese, ich weiß gar nicht...
Geh und mache seinen Hof.
Ich schwöre ihr...
Lass es gut sein.
Ich begreife nicht, was sie hat.
Er ist ein rechtes Mannsbild. Geh ja hin.
Was sie befiehlt. Hat sie kein freundlich Wort für mich? Nicht einen Blick, nicht einen lieben Gruß.
War mir von eurer Gnaden Freundschaft und Behilflichkeit wahrhaftig einer anderen Freud gewärtig.
Wie? Freut sie sich denn nicht?
Ich hab wirklich keinen Anlass, nicht.
Hat man dir nicht den Bräutigam vom Hals geschafft?
Ja, wäre alles recht schön und gut, wenn es anders abgegangen wäre. Schien mich in Grund und Boden. Ich verstehe sehr wohl, mit was für einem Blick ihre fürstlichen Gnaden mich betrachten.
Ich schwöre ihr, meiner Seele und Seligkeit...
Lass sie mich gehen.
Ich lasse sie nicht.
Der Vater braucht mich drin.
Ich brauche sie nötiger.
Das sagt sie vielleicht.
Ich habe sie übermäßig lieb.
Das ist nicht wahr. Er hat mich nicht so lieb, als wie er spricht. Vergiss er mich.
Ist mir um sie und nur um sie.
Vergiss er mich.
Mag alles drunter und drüber gehen.
Vergiss er mich.
Hab keinen anderen Gedanken nicht. Sehe allweil ihr lieb Gesicht.
Vergiss er mich.
Heute oder morgen oder den übernächsten Tag. Habe ich mir es denn nicht vorgesagt? Das alles kommt halt über jede Frau. Habe ich es denn nicht gewusst? Habe ich nicht ein Gelübde getan, dass ich es mit einem ganz gefassten Herzen ertragen werde? Heute oder morgen oder den übernächsten Tag?
Die Fürstin da, sie ruft ihn hin, so geh er doch.
Octavian ist ein paar Schritte gegen die Marschallin hingegangen, aber jetzt steht er verlegen zwischen den beiden. Er dreht den Kopf von einer zur anderen. Die Marschallin sieht seine Verlegenheit, ein trauriges Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sophie ist unschlüssig, ob sie gehen oder bleiben soll.
Ich muss hinein und fragen, wie es dem Vater geht.
Ich muss jetzt was reden und mir verschlag's die Red.
Der Bub, wie er verlegen da in der Mitte steht.
Bleib sie um alles hier, Sophie. Wie, hat sie was gesagt, Marie-Therese?
Die Marschallin geht, ohne Octavian zu beachten, hinüber zu Sophie und sieht sie prüfend, aber gütig an.
So schnell hat sie ihn quasi lieb?
Ich weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit der Frau.
Ihr blasses Gesicht gibt schon die rechte Antwort drauf.
Wäre gar kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt mit dem Herrn Vater. Gar nicht zu reden von gerechtem Empartement gegen den skandalösen Herrn Baron. Bin euer Gnaden recht in Ewigkeit verpflichtet, dass mit dero Hilfe und Aufsicht...
Jetzt sind wir nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug. Und gegen den Herrn Papa sein Übel weiß ich etwa eine Medizin. Ich gehe jetzt da hinein zu ihm und lade ihn ein, mit mir und ihr und dem Herrn Grafen da in meinem Wagen heimzufahren. Meint sie nicht, dass ihn das rekreieren wird und allbereits ein wenig munter machen?
Euer Gnaden sind die Güte selbst.
Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vetter da die Medizin.
Marie-Therese, wie gut sie ist. Marie-Therese, ich weiß gar nicht.
Ich weiß auch nichts. Gar nichts.
Marie-Therese.
Hab mir's gelobt, ihn lieb zu haben in der richtigen Weise, dass ich selbst sein Lieb zu einer anderen noch lieb hab. Hab mir freilich nicht gedacht, dass es so bald mir auferlegt sollt werden. Es sind die mehreren Dinge auf der Welt so, dass sie eins nicht glauben tät, wenn man sie möchte erzählen hören. Alleinig wer's erlebt, der glaubt daran. Und weiß nicht wie. Da steht der Bub und da stehe ich. Und mit dem fremden Mädel dort wird er so glücklich sein, als wie halt Männer das Glücklichsein verstehen. In Gottes Namen.
Es ist was kommen und es ist was geschehen. Ich möchte Sie fragen, darf's denn sein? Und gerade die Frage, die spüre ich, dass sie mir verboten ist. Marie-Therese, ich möchte Sie fragen, warum zittert was in mir? Ist denn ein großes Unrecht geschehen? Und gerade an Sie darf ich die Frage nicht tun. Und dann sehe ich dich an, Sophie. Und sehe nur dich und spüre nur dich, Sophie. Und weiß von nichts als nur, dich habe ich lieb.
Mir ist in der Kirche, heilig ist mir und so bang. Und du bist mir unheilig auch. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich möchte mich niederknien dort vor der Frau und möchte auch was antun, denn ich spüre, sie gibt mir ihn und nimmt mir was von ihm zugleich. Weiß gar nicht, wie mir ist. Möchte alles verstehen und möchte auch nichts verstehen. Möchte fragen und nicht fragen, wird mir heiß und kalt. Und spüre nur dich und weiß nur eins, dich hab ich lieb.
Die Marschallin geht leise hinaus. Die beiden bemerken es gar nicht. Octavian ist dicht an Sophie herangetreten und einen Augenblick später liegt sie in seinen Armen.
Spüre nur dich allein. Und dass wir beieinander sein, geht all sonst wie ein Traum dahin vor meinem Sinn.
Ist ein Traum. Kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. Beieinander für alle Zeit und Ewigkeit.
War ein Haus, wo, da warst du drein. Und die Leute schicken mich hinein, mich geradeaus in die Seligkeit. Die waren gescheit.
Kannst du lachen? Mir ist zur Stelle bang, wie an der himmlischen Schwell. Halt mich, ein schwach Ding, wie ich bin, sink dir dahin.
Sie muss sich an ihn lehnen. In diesem Augenblick öffnen die Faninalschen Lakaien die Tür. Faninal tritt ein, die Marschallin an der Hand führend. Die beiden Jungen stehen einen Augenblick verwirrt. Dann machen sie ein tiefes Kompliment, das Faninal und die Marschallin erwidern.
Sind heute so die jungen Leute?
Ja, ja.
Faninal reicht der Marschallin die Hand und führt sie zur Mitteltür. Octavian und Sophie bleiben allein im halbdunklen Zimmer. Sie sinkt an ihn hin, er küsst sie. Ihr fällt, ohne dass sie es merkt, ihr Taschentuch aus der Hand. Dann laufen sie schnell Hand in Hand hinaus. Die Bühne bleibt leer. Dann geht nochmals die Mitteltür auf. Herein kommt der kleine Neger mit einer Kerze in der Hand, sucht das Taschentuch, findet es, hebt es auf und trippelt hinaus.
Wir brachten Der Rosenkavalier, Hörspiel nach Hugo von Hofmannsthal. Es sprachen Käthe Gold, Helmut Qualtinger, Albrecht Ruprecht, Hermann Timmich, Agaia Schmidt, Elisabeth Markus und andere. Regie Rudolf Steinböck. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1962.